Der Daniel hat super eingeleitet. Soziale Ungerechtigkeit oder respektive mit den Spannungen, die wir hier immer wieder auch erleben, wenn sozial ungerecht gehandelt wird, wie gehen wir mit dem um und was machen wir? Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist einfach durchsetzen, durchbeissen und kämpfen. Und die anderen sind dann vielleicht eher so die, die resignieren und denken, ja, es macht eh keinen Unterschied, wenn ich nichts mache, kommt ja gerade aufs Gleiche raus. Also, ja, müssen wir jetzt halt einfach ertragen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil ganz vieles von dieser sozialen Ungerechtigkeit, die irgendwo da außen vielleicht passiert, politisch, fängt ja eigentlich auch schon unter uns an. Ist bei uns in der Familie allgegenwärtig und ist auch bei mir selber allgegenwärtig. Weil es eigentlich ja eine Spannung ist, ein Spannungsfeld, wo mit mir selber etwas zu tun hat. Etwas, was in mir passiert. Und ich möchte euch da gerne mal so ein bisschen mitnehmen auf ein Experiment. Wir versetzen uns jetzt mal in so Studenten da sein. Also wir sind Student, hocken an unserem Schreibtisch, müssen irgendeine Arbeit schreiben über irgendein Thema, spielt gar nicht so ein Ruggel was. Und plötzlich kommt sie, der Moment, die Schreibblockade. Die Schreibblockade, wo mir irgendwie einfach so denkt, oh Mann, Mist. Gut, das ging ja noch, wenn jetzt die Situation allein würdest, nee, okay, da gibt es verschiedene Methoden, aber jetzt hörst du plötzlich, weil du das Fenster offen hast, es ist heiß draußen, hörst du plötzlich, dass du ein paar Junge mega Spass haben und offensichtlich am Glas essen sind. Jetzt nimmt die Spannung schon zu. Was machst du? Beissest du jetzt durch und denkst so, nein, hey, ich bin Student, ich muss meine Arbeit abliefern, ich muss mich wirklich durchnackern und ohne Fleiß kein Preis. Oder sagst du dir, ja, so eine Pause, das hätte ich mir jetzt eigentlich auch verdient. Vielleicht ist ja das Klassik genau das Richtige, um meinen Kopf wieder mal frei zu kriegen, um nachher wieder neu inspiriert hinsitzen. Wie auch immer. Wie gehst du mit diesen Spannungen um? Ich glaube, so einfach ist es eben gar nicht. Wir können nicht einfach sagen, du musst es so und so machen, und dann funktioniert es. Oder mach es einfach so und so, dann wird es funktionieren. Ich glaube, es ist viel, viel komplizierter. Und ich habe ganz ehrlich gesagt schon beide diese beiden Situationen erlebt. Das eine war, ich war im Predigtvorbereiter und es ist wirklich nicht gelaufen. Ich habe mich so ein bisschen wie der Typ gefühlt. Boah, was habe ich mir da für ein Thema aufgehalten? Das ist schon länger her. Und plötzlich sagt mir der Heilige Geist, nimm deine Kinder und geh mit ihnen in die Body. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das ist dann so eine ziemlich grosse Spannung. Weil Predigt vorbereiten, so etwas Heiliges, so etwas, oh, so cool, weißt du, oh, das darfst du gar nicht wollen in die Body. Weil das ist ja völlig das Gegenteil, oder? Und dann habe ich einfach gefunden, ja, ich bin so ein bisschen müde, ich will wirklich lernen, auf den Heiligen Geist zu hören, ich möchte das tun, was er mir sagt, also komm. Habe ich gefunden, ich frage meine Kinder, ob sie auch wollen. Logisch. Haben sie wollen, oder? Dann sind wir in die Body, von unten rauf. Und dann bin ich da mit den 5 Kindern irgendwie probiert, alle so ein bisschen zu handeln. Und dann nachher sehe ich so im Augenwinkel der Elisha. Er war noch wirklich kleiner, hat noch nicht können schwimmen. Steht auf dem 3-Meter-Sprungbrett. Ohne Flügel. Und ich schnell einer Frau gesagt, können Sie mir bitte schnell schauen für die 4 Kinder? Sie sind voll anständig, aber ich muss ganz schnell schauen. Mein Sohn steht auf dem Sprungbrett und sagt, ja, gehen Sie nur. Und, so. Und ich bin losgespeedet. Ich sehe, dass der Badmeister auch drauf losspringt. Und dann denke ich so, wow, der macht seinen Job gut. Der hat gemerkt, da ist etwas nicht richtig. Aber anstatt, dass er nachher geschaut hat, was mit dem Elisha passiert, haltet er mich zurück, dass ich reingump. Und dann sagt er einfach so, mal schauen, was passiert. Und dann sehe ich, wie der Elisha unten dran, unter dem Wasser, also er ist dann oben runtergekumpelt, also das ist die Zwischenzeit, wo ich angesprungen bin, schon passiert, taucht er unter dem Wasser mit der perfekten Schwimmbewegung, die, die ich ihm seit Wochen beibringe und sehr nie können, unten durch, taucht auf, kommt am Rand auf, schaut mich an, als ob ich schon immer dort gestanden hätte, und sagt so, siehst du, Papi, ich kann es. Wisst ihr, was das Predigtthema war? Trau dem anderen mehr zu, als du ihm innen siehst. Für mich in dem Moment noch eine so Bestätigung war, dass es der Heilige Geist war, dass es Gott war, der gesagt hat, gang. Weil ich habe noch ein mega cooles Beispiel für meine Predigt, als Einstieg. Also etwas, wo eigentlich jetzt mehr dafür spricht, ich musste nachgeben, damit etwas wirklich umgesetzt worden ist, damit ich in die Spannung wie innerlich überwinden kann. Und genauso funktioniert es ja auch mit den sozialen Spannungen. Wo wissen wir jetzt, wo wir nachgehen müssen, damit etwas nachher zu klappen kommt und wo dass ich vielleicht eher standhaft bleiben muss. Und sage, ja, da kommt niemand an mir vorbei. Weil diese Situation kenne ich auch. Da ist um die Akira gegangen, ihr kennt sie alle, wo plötzlich nach eineinhalb Jahren, sie war eineinhalbjährig, plötzlich Behörden gekommen sind und gesagt haben, wir dürfen sie umplatzieren, sie dürfen nicht mehr länger bei uns sein. Dann sind wir auch auf die Hinterbeine gestanden und gesagt, ja, wieso? Und dann ist plötzlich eine Beschwerdemeldung reingeschneit. Ich schlöche meine Frau und ich schlöche meine Kinder. Völlig aus dem Blauen raus. Nicht gewusst, woher dass die das haben. Die haben nicht mal gewusst, wo wir wohnen. Wo ich dann gemerkt habe, da haben wir standhaft bleiben. Und das ist nicht einmal so einfach. Weil standhaft hätte nicht geheissen, ich schiesse jetzt gerade emotional zurück. Standhaft hat geheissen, mich zurückzunehmen, zu überlegen, clever zu sein, die soziale Ungerechtigkeit wirklich mit Gottes Wort entgegenzuheben. Also nicht in dem, dass ich gesagt habe, lese die Bibel, sondern den Halt in dem Wort gesucht habe, weil es hat uns umeinander geschlagen. Wir haben uns definitiv überlegt, sollen wir uns das antun oder nicht? Ist die Berufung, der Auftrag, den wir auch von Gott her wie auch ein bisschen spüren, wirklich jetzt noch dran? Oder dann geben wir halt auf. Und so, glaube ich, ist es einfach nicht so ganz einfach. Und ich bin so froh, dass wir heute Morgen eine Geschichte miteinander... Heute Abend natürlich dürfen wir eine Geschichte miteinander anschauen, die ich extrem crazy finde, auch in diesem Zusammenhang, nämlich die Geschichte von Daniel aus Kapitel 6. Der Daniel in der Löwengrube. Und wenn wir uns da einfach mal so ein bisschen auch rein nehmen, Daniel wird als Jugendliche verschleppt. Er wird als Jugendliche quasi entführt. Er hat noch ein paar Freunde dabei, aber der Rest von seiner Familie ist nie mehr erwähnt und nicht umeinander. Und dann kommt er in ein fremdes Land, er ist dort irgendwie ganz einsam, ein Ausländer, völlig ein Aussenseiter, hat dann sogar noch so komische Essensvorschriften, wo er nicht alles essen darf, wo er eigentlich vorgesetzt bekommt. Er behauptet sich dort und geht mit seinem Chef oder mit seinem ich weiß auch nicht, wie man in dieser Beziehung könnte sagen, Sklavenhalter, wahrscheinlich trifft es am besten, geht er schwätzen und hat eigentlich extrem Mut und sagt so, könnte man nicht ein Experiment machen? Und dann lesen wir, wie der Daniel Karriere macht. Er macht Karriere und wird einer der mächtigsten Männer im ganzen Reich. Jetzt, ich kann es nicht ausblenden, du kannst das PowerPoint ausblenden. Er wird einer der mächtigsten Männer im ganzen Reich, nämlich einer der drei Minister, die über 40, also insgesamt 120 Statthalter eingesetzt sind. Und sogar unter diesen drei heisst es, dass der Daniel eigentlich der war, der dem König am besten gefallen hat. Crazy! Daniel hat es irgendwie geschafft. Er hat es irgendwie gecheckt, wie er mit dieser sozialen Ungerechtigkeit, die nicht nur politisch damals abgegangen ist. Ich meine, das war einfach ganz klar eine Diktatur gewesen und der König hat gesagt, du das geht. Das hat niemand interessiert, wie es jetzt da um Individuum geht. Und der Daniel, der hat es irgendwie geschafft, um da drin Gott treu zu bleiben, Karriere zu machen, vorwärts zu gehen und eben einer der höchst angesehensten Männer zu werden. Unglaublich. Aber er hat es eben nicht nur einfach politisch geschafft, sondern das ist, glaube ich, auch ganz viel mit dieser inneren Spannung, hat er gelernt umzugehen. Wie können wir damit umgehen? Und da bin ich froh, gibt uns die Bibel, wie so Anhaltspunkte, wie wir das auch lernen können. In unserem Spannungsfeld, wo wir drin sind, in unserer politischen, sozialen Ungerechtigkeit. Dass man eben immer wieder spürt, was dran ist. Und das Erste und das Wichtigste lesen wir in Daniel 6, Kapitel 6, Vers 4, da heisst es, wieso dass der Daniel die Minister überragt hat. Weil es ist offensichtlich jedem klar gewesen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Der Daniel hat sich nicht auf sich selber berufen. Der Daniel hat sich nicht auf soziale Ungerechtigkeit berufen. Etwas, was immer wieder passiert ist, wenn wir soziale Ungerechtigkeit erleben, dann fängt so eine Art Spiel an. Ich möchte das mal kurz demonstrieren. Elisha, kommst du ganz schnell führen, das haben wir nicht abgesprochen, aber ich weiss, du bist so spontan. Wenn ich mit dem Elisha schwätze, dann hat der Elisha immer ein Bild von mir als Papi in sich drin. Übrigens, dem sagen wir so interpersonelle Abläufe. Gleichzeitig probiert der Elisha aber auch das Bild, das ich von Elisha habe, durch den Dialog, durchs Reden miteinander, durchs Miteinander unterwegs sein, probiert er das Bild, das ich über ihn habe, irgendwie so ein bisschen zu verbessern. Gleichzeitig geht es mir ja auch so. Und dann gibt es aber noch eine Ebene tiefer. Ich kann ja schon denken, was er für ein Bild von mir, von sich hat. Verstehen Sie? Und das ist plötzlich so ganz gespässig. Und dann fange ich an, Sachen zu machen, die vielleicht er gar nicht so gedacht hat, dass ich sie so denke. Plötzlich fängt an, System zu wankeln und soziale Ungerechtigkeit fängt an, plötzlich eine Dimension zu bekommen, die vielleicht gar nicht vorne da war. Danke vielmals, ist schon alles gewesen. Und ich glaube, das ist mir einmal ganz, ganz wichtig. Und ich bin so froh, und das ist das, was wir hier auch lesen von Daniel, dass wir eine andere Ebene haben. Wir haben nicht einfach das Interpersonelle, das Zwischenmenschliche, was hier alles abspielt mit Bildern und oh, hoffentlich denkt er nicht von mir, dass ich denke von ihm und so weiter. Sondern wir haben einen, der über uns denkt. Einen, der uns Wahrheit über unser Leben hineinspricht und sagt, glaub nicht am sozialen System, glaub mir. Da kommt das Ganze ganz ein anderes Bild über. Wenn der Daniel dem System geglaubt hat und der sozialen Ungerechtigkeit geglaubt hat, weiß nicht, ob er sich dann auch den Mut gehabt zu dem Sklaventreiberhändler zu gehen und zu sagen, du, ich will im Fall nur Gemüse essen. Er hat eine andere Wahrheit in sich hineingetragen. Er hat die Wahrheit von Gott in sich hineingetragen und gewusst, ich muss keine Angst haben, Gott ist für mich. Und das ist nachher bekannt worden und alle haben gemerkt, er hat einen außergewöhnlichen Geist in sich. Wie funktioniert jetzt das aber ganz konkret in unserem Alltag? Zum Beispiel, wenn meine Kinder einander wieder ärgern, einander mobben oder einander abmachen. Und es ist ja immer so, wenn Kinder streiten, am Schluss ist immer jemand der Arm und der einschaut und der nachher brüllend davonläuft. Und bei uns ist das im Moment leider gerade so ein bisschen an der Tagesordnung, dass es immer so irgendwie so Krankel gibt und immer so ein bisschen Kriebeter gibt. Und ich war so ein Predigtvorbereiter gewesen. Ich merke, ich bin noch viel an Predigt vorbereitet. Und höre so draussen, wie sie im Streiten sind. Und dann kommt das Spannungsfeld. Und dann denke ich, ich kenne eine Methode gegen Spannungsfeld und habe meinen Kopfhörer angelegt mit Musik drauf. Und denke, schön ausblenden, weil ich muss ja jetzt Predigt vorbereiten. Es ist etwa 2 Minuten gegangen, kommt die Kleine brüllend. Und dann habe ich den Kopfhörer abgenommen und noch so ein hässiges Gesicht gemacht und gesagt, ich bin jetzt am Arbeiten, lass mich in Ruhe, klär das mit der Mami. Und dann komme ich auf wieder drauf, da muss ich noch ein bisschen lauter. Irgendwann ist das wie nicht mehr so gegangen, weil ich dachte, wo ist echt Manu? Irgendwie war sie nicht gerade umeinander, scheinbar. Und dann habe ich gesagt, oh Jesus. Und wisst ihr, nur schon das oh Jesus, das ist so das Connecten nach oben. Bis zu dem Moment bin ich nur auf dieser Ebene gewesen. Soziale Ungerechtigkeit, soziales, interpersonelles. Ich sollte und bin leistungsorientiert, meine Kinder tun nicht, was ich von ihnen denke, dass sie sollten und so weiter. Ein riesen Ding, oder? Und wenn ich mich so, oh Jesus, nach Jesus ausstrecke, sagt er plötzlich so, Michi, lass dir einen Kaffee raus, hock einen Esstisch an und bist einfach leicht. Der Geld tönt so einfach. Ich habe gerade schon einen Kaffee gehabt. Ich sollte jetzt wirklich arbeiten. Alles so Ausreden, die in dem Moment kommen, die die Spannung irgendwie nicht einfach einfacher machen. Aber ich habe nachher wieder gesagt, nein, komm, ich habe mir gesagt, ich will wirklich das tun, Jesus, was du sagst, und das soll ich tun. Ich habe meinen Kaffee rausgelassen, bin angekocht. Nach 2 Minuten habe ich gemerkt, dass das Problem ist. Der immer die Kleinen geärgert hat, ist selber nicht rausgekommen bei den Hausaufgaben. Und das nicht rausgekommen hat ihn so gestresst, dass er gefunden hat, ich muss den Stress bei jemand anderem ablassen. Der jemand anders sind die Kleineren gewesen und ich bin nur angekocht. Und habe nur 2-3 Sachen geholfen und plötzlich war die Stimmung ganz anders gewesen. Plötzlich habe ich gemerkt, wie im Frieden reingekommen ist. Und ohne Polizisten und ohne Kinder auf ihre Zimmer zu schicken, plötzlich Ruhe eingekehrt ist. Spannend. Wie manchmal wir selber ja auch noch ausschlaggebend sind, dass soziale Ungerechtigkeit noch verdoppelt wird. Und gleichzeitig denke ich, dürfen wir heute auch immer wieder das reinkommen, dass wir uns eben von Jesus lenken lassen. Seine Wahrheit, sein Geist, den wir ja auch in uns drin haben. Und das ist das Erste und das Wichtigste, was ich wie lerne aus dem Daniel heraus. Er hat die Verbindung gesucht im Gebet. Er ist gebeten. 3-mal am Tag lesen wir. Mindestens 3-mal am Tag. Das war ja nur eins von seinen Ritualen. Und das, glaube ich, heisst wirklich durchsetzen. Das Durchsetzen im Betten. Nicht das Durchsetzen im Gegeneinander. Sondern das Durchsitzen im Bett. Oder wie viele Mal habe ich schon gebettet? Ich habe das, glaube ich, auch schon bei euch erzählt, dass Jesus meine Frau verändert, wenn wir wieder einen Streit haben. Ja, dann bete ich und dann rede ich Jesus einfach so richtig mein Herz, schütte ich ihm aus und sage, oh Mann, hilf doch endlich, dass sie versteht, was für einen Stress das ich habe oder keine Ahnung, was alles läuft. Und also, hallo, keine Ahnung, wieso dass du die Frau so gemacht hast, wie sie ist. Und wenn ich dann so mal alles draussen habe, wenn ich mal so alles ausgeleert habe, kann ich mich ganz neu bewusst ausrichten und sage, okay, Jesus, was hast jetzt du? Was ist wichtig? Und gell, dann kommt manchmal kommt dann so ein bisschen das Reden von ihm, der sagt, gang und entschuldige dich. Boah, das würde ich so nicht hören. Weil ich bin ja dann der, der rechnet. Ich rechne, ich habe die letzten 5 Mal. Jetzt wäre sie mal dran, oder? Wieso muss ich immer den ersten Schritt machen? Und dann sage ich das wieder Jesus und dann sagt Jesus, ja, weil du der Mann bist. Also ja, oder? Und dann geht so ein bisschen das Ringen drum, geht los. Und irgendwann, wenn ich dann so mal aufstehe und so den ersten Schritt mache, merke ich, mit jedem Schritt wird es einfacher und dann, hey, komme ich in die Küche und dann, es braucht nicht mal gross viel Wort. Und ich merke einfach so, wow, ich bin eigentlich für den Frieden, nicht für den Streit. Aber ich kann manchmal so in dem Streit festhocken. Also wenn es darum geht, wie können wir soziale Ungerechtigkeit durchbrechen auf allen Ebenen, indem wir uns orientieren, nicht an unserer Wahrheit, sondern an Gottes Wahrheit und dass wir uns anknüpfen an den unglaublichen Geist, der anders ist als die Welt. Und dort drin werden wir immer wieder überrascht sein. Das Zweite, was ich aus dieser Geschichte herausnehme, vom Daniel in der Leuengrube, ist auch wieder so oh, crazy, weißt du, wo ich dann schon ein paar Mal gedacht habe, Mann, Daniel. Da heißt im Vers 11, und als Daniel erfuhr, dass das Schriftstück ausgefertigt war, also das Schriftstück, die Minister sind nachher gegangen zum König Darius und haben gesagt, hey König, das wäre doch noch cool, weißt du, komm her, lass das Gesetz, da dürfen monatelang niemand mehr beten, außer dich anbeten. Die haben das ganz bewusst gemacht, sie wollten den Daniel in die Pfanne hauen. Der war nicht wegen dem König, weil sie ihm gut haben wollen, gut zu tun, sondern sie wollten den Daniel in die Pfanne hauen, weil der so genervt hat, weil er so gut war. Und dann hat er davon erfahren, dass das Schriftstück jetzt ausgestellt ist. Und als er davon erfuhr, ging er in sein Haus. Er hatte aber in seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem hin und 3-mal am Tag kniete er auf seinen Knien nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er es auch vorher getan hatte. Also erstens mal, die anderen haben gewusst, dass er das macht. Und dann frage ich mich amigs Daniel, wieso machst du es trotzdem? Ich meine, jetzt so für einen Monat hättest du es ja auf dem WC können machen, wo dich niemand gesehen hat. Weißt du nicht, vielleicht hast du die Gedanken auch schon gehabt. Wieso muss der das so provokativ machen? Wieso kann er nicht einfach... Er hat ja erfahren, dass jetzt das quasi das Gesetz ist. Also er hat ja schon etwas Verbotes gemacht. Also wieso macht er das? Und ich glaube, es gibt so mehrere Ansätze, aber einer ist, er weiß, dass seine Rituale und seine Traditionen so viel Kraft haben, dass er lieber dafür würde sterben, als sie nicht mehr tun. Und das weckt in mir die Sehnsucht, dass ich merke, so, okay, ich glaube, mein Gebetsleben hat noch sehr viel Luft nach oben. Ich glaube, ich darf den zweiten Ansatz, die zweiten Prinzipien, das Ritual einüben, Traditionen schaffen, dass eben, wenn soziale Ungerechtigkeit auch mich trifft, dass ich nicht erst dann anfange. Wir sollen anfangen üben, dann, wenn es uns gut geht. Dass dann, wenn wir vielleicht mal so eine Situation erleben, eben noch ein Ritual haben, das effektiv trägt. Wo nicht tot sind. Und überall dort, wo man merkt, wo vielleicht ein Ritual oder ein Gebet, wo man jedes Mal betet, tot ist oder vielleicht eben schon nicht mehr existent ist, dass man uns dort wieder neu hinwendet und sagt, nein, Gott hat einen wichtigen Wert in das hineingelegt. Wir sollen dranbleiben, wir sollen nicht nachgeben, wir sollen da durchkämpfen. Traditionen, die wirklich kraftvoll sind. Und wir müssen uns das aus der Perspektive von Daniel vielleicht schon einmal auf der Zunge vergehen lassen. Daniel war nicht irgendjemand. So ein kleines Huscheli. Daniel hätte auch ganz locker können zum König Darius gehen und sagen, du lass mal, gegen mich wird eine Intrige verübt. Gegen mich wird boykottiert. Er hätte das vielleicht sogar noch vor dem Schriftstück können machen. Ich meine, er war gescheit, er war weise, man hat gewusst, der Daniel ist rausgekommen, auch politisch. Also was steckt da für eine Handlung drin, wenn er sagt, nicht meine Taten, nicht was ich tun kann, hilft mir zum Sieg, sondern das Gebet. Und für mich hat das einmal in meinem Gebetstagebuch nachher so geheißen, eine Frage, die Gott mir durch die Geschichte so gestellt hat. Michi, in was investierst du am meisten Zeit, wenn du ein Problem hast? Ich habe mich gesehen, arbeiten am Arbeitstisch. Ich gehe umso mehr arbeiten. Ich gebe umso mehr Gas. Ich hole noch ein paar Modelle und Organigramme und weiss ich was daher, um noch mein Problem besser zu lösen. Ich gehe in die Bücher schauen. Und dann ist der Satz von Jesus, wo er mir gesagt hat, durch ein Buch, das ich gerade gelesen habe zu dieser Zeit. In das, wo du am meisten Zeit Energie und Zeit investierst, von dem hast du die Erwartung von der Lösung für deine Probleme. Und wenn das nicht das Gebet ist, dann hast du ganz viel Potenzial, das zu verbessern. Und ich habe gemerkt, wie oft, dass ich einfach bei mir bin, wenn Probleme da sind, anstatt eigentlich bei Jesus. Und das lerne ich von Daniel. Ich glaube, das ist ganz ein wichtiges Prinzip. Und für mich ist es darum so das Vorrecht, dass wir fixe Rituale haben als Familie, wo wir miteinander die Bibel lesen. Wo wir miteinander Geschichten lesen. Und für mich ist es auch ein Vorrecht, so mithelfen, neue Rituale zu gründen. Das Bibellesen mit der Familie, das hat sich ergeben. Das habe ich in einem Gottesdienst bei euch auch schon erzählt, wie das passiert ist. Das hat uns Jesus geschenkt. Und wie kommen wir jetzt zu dem, dass Jesus uns so neue Rituale und so gute Traditionen schenkt? Ich glaube ganz fest in dem, dass wir anfangen miteinander beten. Für so Ritual. Der Simon, ein guter Kollege von mir, der hätte so ein Ritual starten. Und zwar hat er einfach gesagt, ich wollte an meinem Arbeitsplatz Zeugnis sein, ich will von Jesus schwärmen und ich will Leute einladen für meine Kirche. Sein einziges Problem war, sein Chef hat gesagt, er darf das nicht. Ja, was machst du jetzt? Wenn der Chef sagt, du darfst nicht. Wenn das Gesetz sagt, du darfst nicht beten. Oder? Also haben wir miteinander betet und haben Jesus darum angefleht, dass er eine Lösung schenkt. Und wir haben während dem Betten haben wir das Gefühl, er muss irgendwie Geld für einen Kaffee in den Hosensack nehmen und Flyer für den nächsten Gottesdienst. Und dann ist er am nächsten Tag arbeiten gegangen. Ein Arbeitskollege kommt zu ihm und sagt so, hey, können wir vielleicht mal miteinander Kaffee trinken? Ich habe ein paar Fragen. Und er sagt, ja, ich lade dich gerade ein, das ist gerade passend. Sind sie gut Kaffee trinken. Und während dem Kaffee trinken sagt er, du gehst irgendwo in eine Kirche. Kann ich mal mitkommen? Er sagt, ja, der hat einen Flyer. Der hat nie irgendetwas müssen sagen. Das ist alles aus der Hosentasche gekommen. Und bei ihm ist das eine Tradition geworden. Der läuft immer mit Geld für Kaffee und mit Flyer in der Hosentasche, also mittlerweile in so ein Täschchen umeinander. Weil ihn Jesus plötzlich für das auch braucht auf der Straße. Dass er Leute einlädt für einen Kaffee, den er nachher einen Flyer weitergibt, wenn das Gespräch sich danach ergibt. Eine Tradition, die bei ihm aus dem Gebet entstanden ist. Und ich glaube, das dürfen wir wirklich auch erbitten. Jesus, schenk uns Traditionen, schenk uns Ritual, wo wirklich Leben drin hineinkommt, wo auflebt, wo das Kraftvolle drin hat, wie der Daniel, der gegen Jerusalem betet. Dass Menschen nachher eben auch sehen, er macht einen Unterschied. Das ist das Zweite. Und ich glaube, das Dritte, wo für mich ein Augenöffner war in dieser Predigtvorbereitung, es geht um einen Seitenwechsel. Ein Seitenwechsel. Wir haben an der Delegiertenkonferenz von der FEG, wo ich mit dem Lukas hingehen durfte, haben wir ein Referat gehört, das mich sehr inspiriert hat. Und er hat dort quasi gesagt, es ist schon cool, wenn man Gott auf seiner Seite hat. Ich meine, wir müssen uns das mal richtig vorstellen. Gott, der Schöpfer von dem Universum, von dieser Welt, von dieser wunderbaren Natur, der ist auf meiner Seite. Wow. Hey, da erzittern alle, oder? Aber ein Seitenwechsel meint noch etwas mehr. Und auf das ist er nachher auch eingegangen. Es geht nämlich auch darum, dass wir auf Gottes Seite sind. Und dass er mit unserem Leben etwas bewirken darf. Und wenn wir das jetzt mal von dieser Perspektive anschauen, dann wissen wir ja nachher, ist die Geschichte weitergegangen. Der Daniel, er ist wegen dem Betten vor einem offenen Fenster, ist er angeklagt worden. Hat er etwas gemacht, was ja gut war, was niemandem geschadet hat. Er ist angeklagt worden und der König Darius hat ihn definitiv in die Löwengrube runterlassen. Er ist dort unten eine ganze Nacht gehockt. Der König Darius hat sich mega Sorgen gemacht. Er hätte es eigentlich nicht machen wollen, weil eben der Daniel ist ihm sehr lieb gewesen. Und dann geht er zu dem Grab und ruft aber, Daniel, lebst du noch? Hat dein Gott dich echt bewahrt? Und David ruft auf, ja, easy, hey, kein Thema. Und dann passiert etwas, wo ich vorne wirklich irgendwie Gell, manchmal kannst du so eine Geschichte einfach irgendwie so einen wichtigen Teil ausblenden. Da heisst es nämlich, dass nachher alle finden vom Daniel, also alle die Minister, die sich gegen ihn gestellt haben, die die Intrigen geplant haben, sind samt der Frauen und der Kind in die Löwengrube abgerührt worden. Und bevor sie den Boden berührt haben, sind die Löwen schon über sie gestürzt. Eigentlich könnte man auch sagen, das war Daniel seine Strategie, wie er seine Feinde besiegen kann. Indem er sich total Gott aus oder Gott angibt. Und das ist manchmal so der Widerspruch. Denn wenn du eigentlich willst kämpfen willst, widerstehen, dann nachzugehen und sagen, und ich gebe mich ganz in Gottes Hand. Und er soll mit mir machen, was ihm gebührt. Weil nachher heisst, und der König Darius hat den ganzen Ländern geschrieben, der Gott vom Daniel, den wollen wir jetzt arbeiten. Dem Gott gebührt alle Ehre. Und das ist der grösste Gott von allen. Also das Ereignis von Daniel, das hat nicht nur einfach für ihn selber Konsequenzen gehabt, oder Gott hat ihn selber aus dem herausgerettet, sondern Gott hat mit dem gerade eine riesige Geschichte geschrieben. Auch in die politische Situation hinein. Weil jeder plötzlich erzittert ist und gemerkt hat, wow, wenn ich mich gegen Gott anlege, dann muss ich aufpassen, dass ich nicht selber in der Löwengrube lande. Und das ist manchmal unsere grösste Herausforderung. Dass wir eben nicht einfach nur denken, ja, ja Gott, du musst für mich und du musst alles für mich richtig beugen und du musst alles für mich richtig zu Weg machen. Sondern sagen, nein, ich bin auf deiner Seite, eben der Seitenwechsel und mach mit mir, was dir gefällt, damit du dein Reich kannst bauen, damit andere Menschen können Glauben lernen und dass du an dein Ziel kommst. Ich glaube, wenn wir immer wieder in das hineinkommen, dann wird es uns einfacher fallen. Dann sind vielleicht plötzlich Lebensumstände nicht mehr das Zentrale, zum glücklich sein. Dann ist vielleicht plötzlich das Materielle, das wir haben, nicht mehr der Mittelpunkt von dem, dass wir sagen, was wir definieren, um wirklich zufrieden zu sein, um wirklich daheim zu sein. Sondern wir merken, es ist nachher immer mehr das, dass wir uns dort wohlfühlen und daheim fühlen, wo Gott uns haben will. Und ich bin überzeugt, der Daniel war bereit zum Sterben. Das war nicht nur einfach eine Liste. Aber letztendlich war es seine grosse Strategie, wo er einfach gesagt hat, mein Gott kann mich retten oder nicht. Er wird sein Reich aufbauen. Und das, glaube ich, ist auch unser Auftrag immer wieder aufs Neue. Dass wir uns dort annehmen oder annehmen lassen, in diesen Situationen, in diesen sozialen Ungerechtigkeiten, in dem Umfeld, wo wir sind, und sagen, Jesus, bau du deine Gemeinde, bau du dein Reich mit der Situation, in der ich jetzt drinstecke. Wir haben mit Akira, um mit dieser Geschichte zu schliessen, eigentlich extrem Cooles erlebt. Wir haben plötzlich erlebt, wie Kesp gekommen ist, ja eigentlich die in dieser Zeit, wo wir genau den Kampf gemacht haben, immer in der Presse war und immer wieder so Horrorgeschichten gekommen sind, haben wir Kesp erlebt, wo sie zu uns gekommen ist und gesagt hat, wir kommen gar nicht raus, wieso dass ihr so durch den Schmutz gezogen werdet, wir helfen euch. Was braucht ihr? Und plötzlich ist uns Last abgefallen. Wir haben uns nicht gewehrt, wir sind wirklich immer wieder gegangen und gesagt, ja komm, wir gehen mit den Kleinen, wir sind immer wieder müssen wir auf Münsterlingen, um nachweisen, eben, dass quasi die Anschuldigung, die gegen mich erhoben worden ist, in einer Beschwerdemeldung, dass die nicht da ist. Und dass sich das irgendwie auch nicht in der Entwicklung zeigt. Das machen wir. Nicht, weil wir jetzt finden, wir müssen nicht kämpfen, sondern einfach, weil wir denken, das geht ums Wohl von der Akira. Und da haben wir ein paar Mal leer schlucken. Aber wir beten immer wieder, Jesus, mach du deine Geschichte. Bau du dein Reich. Und immer wieder erleben wir auch, was für ein Segen, dass es nachher einfach ist. Dass wir als Familie näher zusammenrutschen dürfen, dass wir als Familie merken, wir brauchen das Gebet füreinander, miteinander. Wir beten miteinander. Ich erlebe, wie meine Kinder für mich beten, wie meine Kinder für meine Frau beten. Ich finde das etwas vom Schönsten. Und ich kann nicht sagen, das habe ich gemacht oder das haben wir erzogen. Es ist oftmals in diesen Situationen entstanden, wo wir nicht mehr gewusst haben, wie es weitergeht. Wo Akira am Abend im Bett für sich selber gebetet hat. Ohne, dass ich ihr das gesagt habe. Und spürt ihr, dort habe ich ja manchmal, ich habe ja den Wunsch, dass meine Kinder Jesus erleben und Jesus nachfolgen. Und, oder? Alle, die älter sind, wissen, wie das einem geht. Aber ich hatte so eine romantische Vorstellung, wie das passieren müsste. Und ich glaube, wir kommen dort drin rein, wo wir uns eben auch von so Geschichten inspirieren lassen. Mit diesen drei Ansätzen und sagen, ich will mich an der Wahrheit von Gott orientieren. Ich will dass Ritual und Traditionen nicht tot sind, sondern richtig lebendig sind und mir die von Jesus auch immer wieder schenken lassen. Und dass wir uns eben nicht auf Gott auf unsere Seite wünschen, sondern uns immer wieder einladen lassen auf seine Seite, dass er seine Geschichte schreiben kann mit unserem Leben. Und damit das passiert, lade ich euch jetzt ein, mit mir zusammen zu beten, dass auch dein Leben einfach von dem noch mehr durchdrungen werden darf. Und wir immer mehr dürfen auch soziale Gerechtigkeit erleben in der sozialen Ungerechtigkeit. Jesus, und ich danke dir, dass du nicht aufhörst und nicht aufgibst und dass in dir das Recht und Gerechtigkeit wohnhaft ist. Und jedes Mal, wenn wir uns mit dir verbinden und einfach dürfen aus dir heraus leben, gibst du uns einen Frieden und eine Freude, eine Zuversicht und Hoffnung, obwohl alles andere anders scheint. Und ich danke dir so viel mal dafür, dass du uns das versprochen hast, verheißen hast. Und du siehst, wo jedes Einzelne steht, wo es genau das braucht. Und ich bitte dich ganz fest, dass du den Frieden und die Ruhe einfach in diese Situationen hineinsprichst. Dass deine Gegenwart präsent sein darf und dass wir uns einfach immer wieder neu fühlen lassen von dir. Danke auch, dass du eine Sehnsucht hast, dass wir neue Rituale und gute Traditionen entwickeln dürfen. Dass Menschen in unserem Umfeld sehen, dass wir etwas anderes machen und sind als alle anderen. Und ich bitte dich, dass du die Tradition einfach füllst mit Leben, dass sie nicht tot sind, sondern dass sie so richtig dürfen von dir her pushen, sie, Jesus. Schenk du neue Ideen für neue Rituale, schenk du Inspiration, die von dir kommt. Und Jesus, du weißt, wie es manchmal schwierig ist, das Gebet zu beten, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Aber ich möchte für mich immer wieder neu beten und bitte auch für uns alle, dass dein Wille passieren mit unserem Leben. Bau du deine Gemeinde, bau du dein Reich hier in Goldach und Umgebung, bei uns im Dorf, in Rockville, aber auch in den ganzen Seeufern entlang, Jesus, dass viele Christen sich einfach dir zur Verfügung stellen mit ihrem ganzen sozialen Umfeld und anfangen dort dein Reich zu leben, dein Licht auszuleuchten und einfach von dir her zu zeugen. Danke, dass du nicht aufgibst, dass du mit uns kämpfst. Und bitte schenk, dass wir immer wieder Mut haben zum Ja sagen. Amen.